Umwelt aktuell. Natur, Technik und Wissenschaft.
Blinden Fortschrittsglauben warf Agrarwissenschaftlerin Andrea Heistinger den Vertretern der konventionellen Landwirtschaft vor kurzem in der Innatura Dornbirn vor. Es ging um sogenannte Hybridpflanzen. Diese Züchtungen, bei uns fast ausschließlich angebaut, seien weder auf die sich ändernden Klimaverhältnisse noch auf Krankheiten eingestellt. Noch würde das Versprechen, von mehr Ertrag zu bringen, eingehalten werden. Ganz zu schweigen davon, dass ein paar Konzerne bestimmen, was wir essen. Postwendend kam der Vorwurf, solche wie Heistinger und Biobauer Armin Rauch würden die Ernährungssicherheit gefährden. Die Bodenseeakademie hatte zur Diskussion geladen, aber beginnen wir am Anfang. Was sind denn Hybridsorten überhaupt? Harald Rammel, Gartenbaureferent der Landwirtschaftskammer.
Da werden zwei Inzuchtlinien gekreuzt und aus dieser Kreuzung entsteht dann eine einheitliche Tochtergeneration, die sogenannte Filialgeneration. Die erste Filialgeneration, und das wird, wenn Sie Samen kaufen, haben Sie überall hinten dran das Kürzel F1. Das ist also diese Hybridzüchtung, diese Kreuzung, die ist uniform im Aussehen, die haben alle das gleiche Erbgut drinnen. Das Problem fängt dort an, wo ich Hybrid-Saatgut weiter vermehren möchte. Wenn ich also selber Samen gewinnen will aus so einer F1-Hybride, dann habe ich eine Aufspaltung. Und je mehr verschiedene Genfaktoren da drinnen sind, desto größer ist die Aufspaltung. Das heißt, wenn ich ein Hybrid-Saatgut nachbaue, dann habe ich eine Aufsplittung in einen großen, in einen kleinen, in einen schieren, in einen schönen. Das heißt, ich habe keine Uniformität und ich habe auch keine Sicherheit mehr, was kommt dann da raus. Das ist der Unterschied bei der Hybridzucht zur Landsorte oder zur Linienzucht. Dort habe ich immer wieder die gleiche Sorte hinten nach. Der Vorteil der Hybridzüchtung ist aber, dass ich wesentlich größere Erträge erwirtschafte. Ich habe auf der gleichen Fläche bis zu ein Drittel mehr, bis zur Hälfte mehr Ertrag durch die Hybridzucht. Und dadurch wird also im heimischen Gemüsebau fast ausschließlich auf Hybridtechnik gesetzt und Saatgut zugekauft.
Gemacht wird das Ganze also, um einmal wesentlich mehr Ertrag zu bekommen. Dieses Phänomen nennt man Heterosis-Effekt. Den höheren Ertrag gibt es aber, wie gesagt, nur einmal. Im Folgejahr verlieren die Hybridzüchtungen diese Eigenschaften, wenn sie nicht ohnehin unfruchtbar sind. Der Bauer muss nun jedes Jahr seine Hybridsaaten beim Konzern kaufen, anstatt sein Saatgut selbst zu vermehren, wie es über Jahrtausende hinweg geschehen ist, wie Andrea Heistinger erklärt.
Durch die unterschiedliche Nutzung und Auslese verschiedener Teile der Pflanze, sei es Blatt, Stamm, Knospenanlage, entstanden verschiedene Gemüse zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontinenten sogar, wie wir wissen, stets im Kontext einer bäuerlichen und gärtnerischen Kulturpflanzenzüchtung. In dieser bäuerlichen oder gärtnerischen Züchtung sind Züchten und Anbauen nicht voneinander getrennte Tätigkeiten, sie sind eng miteinander verzahnt und beeinflussen sich wechselseitig. Das heißt, die Züchtung findet wesentlich direkt auf den Äckern statt und Saatgut wird lokal, aber auch überregional ausgetauscht und weitergegeben. So, was braucht es, damit es auch in Zukunft Kulturpflanzenvielfalt von standortangepassten und widerstandsfähigen Sorten gibt? Allen voran braucht es Menschen, die für die Bedeutung der Vielfalt sensibilisiert sind. Genauso wie Menschen, die aktiv Sorten vermehren. Es braucht Köchinnen und Köche, die Qualität schätzen. Und zwar egal, ob dies Haubenköche sind, wie zum Beispiel auf Initiative von Heinz Reitbauer, dem Inhaber des Restaurants Steirereck in Wien, die gerade eine Plattform für die Vielfalt gegründet haben. Oder ob dies Menschen wie Sie oder ich sind, die zu Hause kochen oder in Schulen oder Großküchen, wo auch immer. Im letzten Jahr haben in der EU über 700.000 Menschen, 300.000 davon allein in Österreich, Petitionen gegen den Entwurf der EU-Saatgutverordnung unterzeichnet. 700.000, das finde ich immens viel. Ja. Offenbar ist es immer mehr Menschen ein Anliegen, dass die Vielfalt erhalten bleibt und auch, dass auch Saatgut ausgetauscht und weitergegeben werden kann.
75% der Mais- und 95% der Gemüsesaaten in Europa stammen von 5 Konzernen. In Österreich gibt es gerade noch eine Firma, die selbst Saaten weiterentwickelt. Die angesprochene Initiative wird übrigens auch von Vorarlberger Köchen unterstützt. Ein Beispiel für eine fast ausgestorbene Sorte ist das Vorarlberger Einkorn. Eine Vorform des Weizens, die in den 1930er Jahren bei uns verschwunden ist. Damals sammelte der Biologe Erwin Meyer in ganz Österreich lokale Sorten und lagerte sie in Innsbruck, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Über den Verein Arche Noah in Niederösterreich, der sich um alte Sorten bemüht, hat das Vorarlberger Einkorn wieder den Weg in seine Heimat gefunden. Mittlerweile wird das Getreide wieder angebaut. Es eignet sich unter anderem sehr gut für moderne Küche, etwa als Risotto, weil es schnell gar ist. Stichwort Ernährung und Ernährungssicherheit. Biobauer Armin Rauch zitiert den Weltagrarrat.
Um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, muss ein Kurswechsel, geschrieben haben sie, ein Paradigmenwechsel stattfinden. Der muss eingeleitet werden. Zukünftig hat nur die kleinstrukturierte biologische Landwirtschaft mehr eine Chance, also die größere Chance, als die erdölabhängige industrielle Landwirtschaft. Wenn wir wissen, dass in Europa 40% der Lebensmittel einmal aus Sojaimporten als Futtermittel importiert wird und verfuttert wird, und der Rest, was zu den 40% wird, aus Erdöl hergestellt, dass es Mineraldünger wird. Also dann gibt es so zum Denken, dass wir eigentlich nicht sehr lebensmittelautark sind. Und 75% aller Kulturpflanzen sind weltweit ausgestorben. Kulturpflanzen, was wir mal haben. Und für Vorarlberg sind das vor allem unzählige lokale Getreidesorten, viele alte Obstsorten, wie zum Beispiel ein Jusseler, ein Hansibierer, ein Herbstlenkerler. Das sind Bäume, die schon ganz alt sind und wo man viel zu wenig nachzüchtet dort. Viele Gemüsearten wurden verdrängt und zum Beispiel auch wieder Tomaten. Wenn ich heute in eine Gärtnerei gehe, in eine ganz normale, dann kriege ich 2, maximal 3 Tomatensorten. Eine Fleischtomate, eine normale Tomate und eine Cocktailtomate. Alle sind rot, aber geht dort ja 3000 Sorten. Ja, so tun wir Tomaten selber wieder züchten und somit haben wir samenfestes Saatgut, was eine Klimaanpassung schon erlebt hat. Die Tomaten sind unser Klima gewöhnt und nicht irgendein Klima von Holland. Und somit haben wir robuste und auch sehr resistente Sorten. Tomaten sind nicht nur rot, die haben alle Farben. Und Saatgut, es gibt nicht nur eine Bohnen, es gibt hunderte Bohnensorten auf der ganzen Welt. Und wir sollten einfach auch einmal uns die Geschmäcker, das sind ganz verschiedene Geschmäcker, und nicht nur Farben und Formen, sollten wir uns einfach einmal gehen. Jungpflanzenanzucht ohne Hybride. Die Jungpflanzen, was wir weiter ziehen, kommen die meisten aus dem eigenen Samen. Und somit, wie gesagt, sind alles samenfeste Sorten und wir versuchen mit so viel wie möglich verschiedener Sorten herauszufinden, welches das am besten funktioniert. Das ist Zucht, Weiterzucht. Der Austausch von Jungpflanzen und Saatgut ist natürlich durch so eine EU-Verordnung, wie sie die uns vordiktieren haben wollen, wäre das an und für sich schon verboten. Wir dürfen nicht einmal eine Pflanze weitergeben oder verschenken. Wären wir schon nicht mehr im rechtlichen Rahmen, so wie es eigentlich vorgesehen war. Zum Glück gibt es noch Leute, die sich wehren.
Mit dieser Art der Landwirtschaft werden wir ärgste Nöte kriegen, was Versorgung betrifft.
Sagt Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer.
Und es sind auch ein paar Kommentare drinnen gewesen, die ich auch nicht unkommentiert stehen lassen möchte. Also alte Sorten sind nicht automatisch gute Sorten. Die alten Sorten sind zum Teil gut, haben zum Teil einzelne Eigenschaften, aber es gibt keine universal gute Sorte, es gibt auch keine universal schlechte Sorte. Denn in der Züchtung werden verschiedene Zuchtziele verfolgt und diese Zuchtziele werden herausgearbeitet. Das heißt, es kann sein, dass es gleichmäßiger Abgang ist, dass die Pflanze gleichmäßig ausschaut, dass sie gleichmäßig zu ernten ist. Das ist ein ganz wichtiges Zuchtziel, dass sie resistent ist, dass Resistenzen sind. Und die modernen Sorten sind nicht die schlechten Sorten, die viel Saat, die viel Pflanzenschutz brauchen, wie da jetzt kolportiert worden ist oder behauptet worden ist für die Armin, sondern die moderne Pflanzenzüchtung strebt das Ziel an, so wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel zu brauchen. Das heißt, gerade im Gemüsebau, dem Segment kenne ich mich aus, da kann ich mitreden, dort ist es wichtig, resistente Sorten zu ziehen, damit wir so wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel einsetzen müssen. Warum? Pflanzenschutzmittel, eins, es ist teuer, es ist immer ein Risiko und es ist eine sehr unangenehme Sache. Also das heißt, wir wollen es ja selber nicht, aber wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir wollen versuchen, diese Kulturpflanzen gesund an den Kunden zu bringen, weil wir sie auch selber konsumieren. Also das heißt, diese Aussage, alte Sorten sind par excellence gut und alle modernen Sorten sind eh nur minderwertig, stimmt so nicht. Und die zweite Aussage, die ich hier an dieser Stelle gleich kommentieren möchte, ist die EU-Saatgutverordnung. Die ist nicht ausgegoren. Die EU-Saatgutverordnung hat ihre Probleme. Dadurch ist sie auch wieder zurückgezogen worden, beziehungsweise wird weiterverhandelt. Aber es steht nirgends drin, dass du keine Sorten handeln darfst. Gerade als kleiner Züchter darfst du Sorten handeln. Eine Institution wie der Achinoa darf Sorten handeln. Die sind alle aus dieser Saatgutverordnung ausgenommen.
Auch im Biolandbau seien etwa die Hälfte der angebauten Sorten Hybridzüchtungen, sagt Rammel. Das auch aus dem Grund, weil es teilweise andere Sorten gar nicht mehr gibt, kontert Heistinger.
Man weiß einfach mittlerweile, dass wir auch nicht wissen, was kommen wird in den nächsten Jahrzehnten. Und ich glaube, wenn wir in längeren Zeitdimensionen denken, da hat sich schon öfters gezeigt, dass die sogenannten alten Sorten einfach Eigenschaften haben, die in der Zukunft für die Pflanzenzüchtung sehr, sehr wichtig sind. Und die Pflanzenzüchtung, also auch die industrielle Pflanzenzüchtung, greift ja auf das, was noch da ist an Lokalsorten, sehr, sehr gerne zurück. Gerade wenn es eben um Resistenzen zum Beispiel geht, wird ja da sehr viel auch eingekreuzt aus sogenannten alten Sorten. Das zum einen, dann die Frage des Ertrags, auch da muss ich sagen, natürlich ist das eine wesentliche Frage, ganz, ganz klar. Aber gleichzeitig müssen wir auch feststellen, wir haben viel zu wenig Agrarforschung, die sich damit auseinandersetzt, wie viel Ertrag in solchen Mischkultursystemen wirklich in Summe möglich ist. Da gibt es ganz wenig Forschung dazu. Bei jeder Form der Pflanzenzüchtung geht es auch immer um den Ertrag. Aber es geht zum Beispiel auch darum, wenn ich in Mischkultursystemen Pflanzen anbaue, also so ein klassisches Mischkultursystem in weiten Teilen Latein- und Südamerikas, ist Mais und Bohnen und Kürbis und dann noch ganz viele Blattgemüsearten. Und wenn ich jetzt hergehe und den Ertrag aller dieser Einzelkomponenten zusammenzähle, komme ich auf einen höheren Ertrag, wie diese Pflanzen jeweils in Monokultur angebaut erbringen würden. Aber wenn ich natürlich nur den Einzelertrag von Mais anschaue, dann bringt er in einem Mischkultursystem weniger wie in einem Monokultursystem. Das dürfen wir nicht vergessen, dass unsere gesamte Agrarforschung auch in den letzten 10 Jahren für eine, ich sage jetzt einmal, doch industrielle Landwirtschaft auch geforscht hat und gearbeitet hat. Und das war ja auch über weite Teile gesellschaftlich so gewollt. Ja? Also wenn wir uns unsere Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschauen, dann ging es ja über weite Strecken zum Beispiel darum, dass Menschen aus der Landwirtschaft, aus dem Agrarsektor in den Industriesektor oder in den Dienstleistungssektor gehen. Ist die Frage, ob sich das nicht auch wieder mal umkehren könnte.
Was heißen würde weg von großindustriellen Agrarfabriken, zurück zur kleinteiligen Landwirtschaft? Mit der Konsequenz von steigenden Preisen. Das wiederum hieße nicht, dass das Essen für viele unerschwinglich werden würde. Heistinger zitiert eine Untersuchung, nach der Menschen, die sich ausschließlich biologisch ernähren, nicht mehr ausgeben. Schlicht, weil sie ihre Ernährungsgewohnheiten ändern.
Ein zweiter Punkt ist, dass die Hybridsorten sehr hohe Erträge bringen unter standardisierten, guten Voraussetzungen. Ich glaube, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren in dieser Diskussion. Ich glaube, so ehrlich müssen wir sein. Ein Beispiel aus dem Weinviertel. Weinviertel ist eine Region, wo sehr viel Zwiebel angebaut werden. Und es gibt hier einige Zwiebelbauern, die in den letzten Jahren, und ich spreche jetzt wirklich von den letzten Jahren, wo wir extreme Trockenereignisse im Frühjahr hatten, also bis zu 8 Wochen, 9 Wochen kein Frühjahrsniederschlag. Bei den Hybridsorten hatten die Bauern Totalausfälle, 100% Missernte. Ja. Das heißt, sie gingen wieder zurück auf die lokalen Zwiebelsorten des Weinviertels und es gibt dort Gott sei Dank eine lokale Züchtungsinitiative rund um einen Gemüsebauern, das ist der Johann Beitel, der eben in den 80er Jahren, wie die Gemüsezwiebelhybride Einzug gehalten haben im Weinviertel, damals gesagt hat, hoppala, wir haben ja bewährte Lokalsorten, die Hybride sind plötzlich da, alle greifen auf die Hybride zurück, in auch einem zum Teil, muss man sagen, sehr blinden Fortschrittsglauben. Also wir müssen das mitdenken, unter welchen Voraussetzungen funktionieren unter Anführungszeichen Hybridsorten und wo sind wirklich auch ihre Grenzen, nämlich nicht nur in der Weiterentwicklung der Sortenvielfalt, also die Frage ist, welche Vielfalt kann aus der Hybridsorte denn überhaupt noch entstehen, sondern auch jetzt, wo sind die Grenzen der Hybriden gesetzt, wenn die Anbaubedingungen eben nicht optimal sind. Und zweites Beispiel, Maisanbau. Ich war vor einigen Jahren Ende Juni in der Toskana, bin da durchgefahren, rechts und links der Straße, wirklich verhungerte Maisfelder, die sind in einer Höhe von 1,50 schlicht und einfach vertrocknet. Ich habe dann die Bauern gefragt, was ist da los, was ist mit euren Maisfeldern los? Auch da lang anhaltende Trockenheit, also Dürre. Es gab damals ein EU-Förderprogramm, um eben dort wieder die Futtermittel, also Mais zu fördern, die lokale Maisernte. Und es gab keine Lokalsorten mehr, kein Saatgut von Lokalsorten, die bauten alle Hybride an, die einfach mit diesem Klima in der Toskana überhaupt nicht umgehen konnten. Also auch das für mich ein Beispiel für Totalausfall. Ja. Und das müssen wir, glaube ich, einfach wirklich immer vor Augen halten, wo sind auch die Grenzen der Hybridsorten und wo brauchen wir wirklich auch gut gezüchtete Lokalsorten. Und ich betone wirklich gut gezüchtete und gut angepasste Lokalsorten.
Wenn die Bedingungen nun stimmen und die Hybridsorten ihre versprochenen Ertragsvorteile auch tatsächlich bringen, was bringt es denn dem Konsumenten? Harald Rammel?
Ich sehe den Mehrwert für den Konsumenten in der modernen Pflanzenzucht darin, dass wir uns natürlich bei vielen Krankheiten, bei vielen Schädlingen durch bewusste Resistenzzüchtungen einen Freiraum schaffen, wo wir nicht mit Pflanzenschutzmitteln agieren müssen. Das heißt, moderne Züchtung geht also ganz klar in die Richtung, weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen zu müssen. Beispiel blattlastfrei bei Salate, falscher Melder, da haben wir 31 verschiedene Rassen. Eine moderne Sorte wird von keiner dieser befallen, eine alte Sorte wird unter Umständen von 7, 8 verschiedenen Rassen befallen. Das heißt, ich habe da viel größere Produktionssicherheit. Also insofern ist dieser Nutzen also nicht nur für den Produzenten, sondern natürlich auch für den Konsumenten gegeben.
Aber es geht bei Weitem nicht darum, dass wir mit den Böden so umgehen, dass das wirklich nachhaltig ist, dass wir nachhaltig ein Bodenleben fördern, dass wir wirklich das an natürlichen Ressourcen nutzen, was wir haben, also zum Beispiel den Luftstickstoff optimal einbringen in den Boden, sodass einfach kein Kunststickstoff, also kein Kunstdünger notwendig ist und so weiter. Wenn ich mir die Flächen anschaue und ich weiß, ich bin da nicht alleine, sondern das sehen viele andere Menschen auch so, dann haben wir da enorm viel zu tun, wirklich, alle miteinander, dürfen uns nicht ins gemachte Nest setzen. Und vor allem, ich glaube, wir dürfen eines wirklich nicht vergessen, die Agrarforschung in Österreich, das sind ganz wenig Leute, die an der einen Universität, die wir haben, nämlich die Universität für Bodenkultur, die da tätig sind. Wir haben zum Beispiel eine einzige Professur für Pflanzenschutz. Ja, das muss man sich mal vorstellen, für die gesamte Landwirtschaft, für den gesamten Gartenbau. Ein Großteil der neuen Entwicklungen kommt aus der Forschung, das ist Firmenforschung. Ja? Das müssen wir einfach immer wieder ganz klar auch sagen und anschauen, wo kommen diese Forschungsergebnisse denn her? Ist das wirklich unabhängige Forschung oder ist das einseitig oder ist das bezahlte Forschung? Und da muss man einfach nachfragen. Ich bin selbst damals noch als Studentin im Berufungsausschuss für eine Professur eben für Pflanzenschutz gesessen und mir sind Professoren damals mit hochroten Köpfen gegenüber gesessen, schreiend gegenüber gesessen und haben mich und uns angebrüllt, sie verhindern unseren Fortschritt in der Pflanzenzüchtung, weil sie gegen Gentechnik sind. Ja? Genau die gleichen Herren sind mittlerweile in Pension, sagen heute, na Gentechnik brauchen wir in Österreich wirklich nicht und wir brauchen sie in der ganzen EU nicht. Was wir auch sagen müssen, also zum Thema Züchtungsfortschritt, diese Form von Züchtung, und zwar egal, ob wir die Hybridzüchtung uns anschauen oder die Gentechnik, die kostet in dieser Form enorm viel Geld und bindet enorm viele Ressourcen. Ja. Allein dieses Erstellen an Inzuchtlinien kostet enorm viel Geld, auch diese Inzuchtlinien zu erhalten. Und man muss einfach sagen, dass die Saatgutfirmen auch ganz bewusst die Züchtung samenfester Sorten aufgelassen haben, weil sie damit eben immer wieder was nach außen geben, wo jede andere Firma und auch die anderen, also Bauern, wieder damit weiterzüchten können. Und das ist natürlich nicht im Interesse einer Firma, die gewinnorientiert arbeitet oder arbeiten muss. Da können wir auch wieder drüber diskutieren. Ja. Dann noch zur Frage der Resistenzen. Natürlich brauchen wir gesunde Sorten und Sorten, die mit Krankheiten umgehen können, ganz klar. Aber wir brauchen Sorten mit sogenannten Feldresistenzen oder mit breiten Resistenzen und nicht Sorten, die in einem ständigen Wettstreit mit den Krankheitserregern stehen. Also Salat, Mehltau ist ja gefallen, das Beispiel falscher Mehltau, 33 verschiedene Rassen und die Züchtung ist in einem ständigen Wettlauf, wer ist jetzt gerade schneller, der Krankheitserreger oder die Züchtung, und das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also wir brauchen feldresistente Sorten, die von sich aus mit Krankheitserregern umgehen können, und da geht es ganz stark auch um Anbaumethoden, da geht es ganz stark und da gibt es neuere auch Forschungsrichtungen, die da die Bedeutung darauf hinweisen, wie wichtig das Bodenleben ist, dass Pflanzen mit Bodenleben kommunizieren können in einem belebten Boden, ja, nicht in einem totgespritzten Boden, in einem belebten Boden. Dieser Forschungszweig der Biokommunikation, da ist noch ganz viel Arbeit vor uns, also wir müssen uns einfach immer wieder dessen bewusst sein, unser Boden ist das unbekannteste Lebewesen, das wir haben auf der Welt, ja. Also die Bodenmikrobiologen sagen selber, nur 10% der Bodenlebewesen sind überhaupt bis jetzt erforscht und bekannt. 10%, also 90% ist unbekannt.
Und am Schluss ließ Landesrat Erich Schwarzler mit einem Versprechen aufhorchen.
Wenn ich einfach tief davon überzeugt bin, auf dem Weltmarkt haben wir nichts verloren. Das ist nicht unsere Welt. Mir gehört ein kleines Land, mir gehört eine herrliche Natur, mir gehört eine herrliche Landschaft, mit einer Verantwortung für diese Natur und Landschaft. Mir gehört die Forstwirtschaft, die haben für sich einen eigenständigen Weg gegangen. Mir gehört ein eigener Forstbetrieb im Landeseigentum, wo man das Saatgut aus allen Regionen des Landes holt und selber vermehren und auch selber anpflanzen im eigenen Forstbetrieb. Vor ungefähr 5-6 Jahren haben wir eine breite Diskussion gehabt, ja, da ist der Rechnungshof gekommen und gesagt, gehabt, halt, das rentiert sich ja gerne nicht mehr, also ein Forstbetrieb, weil man die Pflänzli alle viel billiger kaufen kann, von Holland bis in Österreich, überall gibt es billigste Pflänzli. Und da haben wir dann gesagt, haben wir lange darüber diskutiert, und gesagt, nein, ich möchte eigentlich, dass wir das eigene Saatgut hört, oder aus den eigenen Regionen, Standort angepasst, weil ja eigentlich nichts halt von holländischen billigsten Pflanzen, die man dann in der Müll, in Schröcken oder wie immer auspflanzt, die aber nicht Standort angepasst wird. Und diese Verantwortung haben wir, und das ist, glaube ich, wichtig, und ich habe mir das heute für mich überlegt, dass wir das, was wir im Forstbereich machen, auch in anderen Bereichen verstärkt umsetzen müssen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und Auftrag, und das möchte ich auch mitnehmen. Vielen Dank und alles Gute.
Sagt Landesrat Erich Schwarzler. Die angesprochene EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger wird übrigens am 19. März bei uns im ORF-Publikumstudio in Dornbirn zu Gast sein. Und um belebten Boden geht es dann am 8. April mit Biobauer Josef Braun aus Bayern. Beide Veranstaltungen sind Kooperationen mit der Bodensee-Akademie.